Monaten. Du entscheidest dich noch 5 Minuten Dämmerschlaf. Das wiederum bedeutet weniger Zeit fürs Frühstück, also verzichtest du auf die 2. Tasse Kaffee. Wieder eine Entscheidung, die du gefällt und auch die du zu verantworten hast. Und so geht das durch den Tag hindurch. Wir treffen viele Entscheidungen, große und kleine. Ein Großteil unserer Entscheidungen laufen unterbewusst ab und angesichts des Ausmaßes unserer täglichen Wahloptionen können wir von Glück sagen, dass einige davon wirklich nur trivial sind. Die Multi-Optionsgesellschaft, in der wir leben, die macht das Leben zwar bequemer, aber nicht unbedingt einfacher, sondern ich finde fast schwerer. Man muss sich nämlich entscheiden. Ihr kennt den Satz, wer die Wahl hat, hat die Qual. Ich persönlich liebe die Restaurants, wo es so eine dünne Speisekarte gibt. Das macht mein Leben einfacher als diese Dinger, wo man ewig durchblättert und bis man die durchgelesen hat, ist der Kellner schon 3-mal am Tisch gewesen und hat gefragt, was man ordern möchte. Ich habe uns mal einige Fakten rund um das Thema Entscheidung treffen mitgebracht. 3 Dinge, die du wahrscheinlich noch nicht wusstest. Untersuchungen zufolge treffen wir im Dunkeln rationalere Entscheidungen. Wenn du das nächste Mal also vor einer wichtigen Entscheidung stehst und diese mehr rational als emotional treffen willst, dann dimmere doch einfach das Licht und sag mir, wie dein Chef drauf reagiert hat. 2. Fakt, mit voller Blase treffen wir bessere Entscheidungen. Das werde ich jetzt nicht weiter kommentieren, aber ich habe noch eine Alternative für euch, wie man auch auf andere Weise noch bessere Entscheidungen treffen kann, ohne volle Blase. Nämlich 3., wer besser entscheiden will, sollte hin und wieder mal aufstehen. Eine Studie kam zu dem Ergebnis, wer von den Probanden öfter aufstand und im Stehen arbeitete, hatte 24% mehr Ideen und traf in 25% der Fälle bessere Entscheidungen als die sitzen gebliebene Fraktion. Es lohnt sich also in 2019 auch aus diesem Grund, sich ein wenig mehr zu bewegen. Es ist also keine große Überraschung, Entscheidung treffen gehört zu unserem Leben dazu. Unser Leben ist geprägt von Entscheidungen. Und wir kommen auch nicht drum herum, Entscheidungen zu treffen. Keine Entscheidung treffen zu wollen, ist ja auch schon wieder eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Nämlich keine Entscheidung treffen zu wollen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, in den Beginn der Menschheitsgeschichte, da stellen wir fest, auch schon dort ging es um Entscheidungen. Adam und Eva durften im Paradies entscheiden. Sie durften entscheiden, zum Beispiel wie all die Tiere um sie herum heißen sollten. Sie durften entscheiden, welche Namen sie bekommen würden. Gott gab Adam und Eva aber noch einen viel weiteren Entscheidungsspielraum. Er gab ihm bezüglich eines Baumes im Paradies eine Anordnung und Adam und Eva waren frei zu entscheiden, ob sie Gott vertrauen und seiner Anordnung folgen oder ob sie ihren eigenen Weg gehen wollen. Über den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse hatte Gott ihnen ja gesagt, ihr dürft von allen Bäumen hier im Paradies im Garten essen, nur nicht von den Früchten dieses einen Baumes. Wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sterben. Hier sehen wir, Gott zwang den Menschen zu nichts. Vielmehr überließ er ihnen die Entscheidung, aber er verschwieg ihnen nicht die Konsequenzen. Er hielt ihnen nicht vor, was passieren würde, wenn sie nicht auf ihn hören und eben von der verbotenen Frucht essen. Gott ist ein Gott des Lebens. Er möchte, dass wir leben und dieses Leben in Fülle genießen, das er für uns hat. Aber um dieses Leben auch zu erleben, braucht es gute Entscheidungen, die wir treffen müssen. Entscheidungen, die Gott uns nicht abnehmen kann, weil Gott hat uns bewusst nicht als Roboter oder Maschinen geschaffen, sondern als entscheidungsfähiges Wesen geschaffen und auch gewollt. Im 5. Buch Mose, Kapitel 30, unser Predigttext für heute, ringt Mose kurz vor seinem Tod mit dem Volk Israel. Er spricht mit ihnen nochmal über das Thema gute Entscheidungen treffen. Wir lesen dort: Und nun hört gut zu. Heute stelle ich euch vor, die Entscheidung zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod zu wählen. Ich fordere euch auf, liebt den Herrn, euren Gott, geht den Weg, den er euch zeigt und beachtet seine Gebote, Weisungen und Ordnungen. Dann werdet ihr am Leben bleiben und zu einem großen Volk werden. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen in dem Land, das ihr jetzt einnehmen wollt. Mal bis hierher. Das sind Worte des lebendigen Gottes. Amen. Die folgenden Verse, die wir uns heute nicht anschauen, da zählt Mose dann weiter auf, was es bedeutet, was es für Konsequenzen hat, wenn wir eben Gott und seinen Willen ignorieren. Wir stellen diesen Text fest, jede Entscheidung, die wir treffen, ist wie so eine T-Kreuzung, an die wir kommen. An der T-Kreuzung geht es ja nur nach rechts und nach links. Wir müssen uns entscheiden. Und nach dem Bibeltext hier kann ich selber Glück über Glück und über Unglück entscheiden. Leben oder den Tod wählen. Ich kann mich für Gott und für seinen Willen und damit für das Leben entscheiden, das er hat, oder für meinen Willen und mich damit gegen Gottes Segen entscheiden. Und die Bibel nennt das, den Tod zu wählen. Ich möchte heute Morgen mit euch um drei gute Entscheidungen ringen. Entscheidungen, die, ich glaube, Glück und Leben zur Folge haben, weil in der Bibel steht, dass Gott das segnet, wenn wir uns auf sie einlassen und uns für sie entscheiden und danach leben. Das sind Entscheidungen, und ich gebe zu, die nicht immer leicht zu fällen sind, die zum Teil auch unbequem sind, von denen ich selbst 100% überzeugt bin und dennoch immer wieder im Alltag mit ihnen ringen muss. Aber die zu einem Leben in Fülle, zu einem erfüllten Leben mit Gott führen. Wie gesagt, drei Entscheidungen. Die erste Entscheidung lautet, in allen Umständen zu glauben, dass Gott gut ist und dass er es gut mit dir meint. Wenn du Kind Gottes bist, ist Gott immer für dich und nicht gegen dich. Anders gesagt, Gott, der Vater im Himmel, ist gut und er meint es immer gut mit dir. Im Neuen Testament lesen wir in Jakobus 1, Vers 17 über Gott. Von oben, also von Gott, kommen nur gute und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Vater des Lichts, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Jakobus erinnert seine Zuhörer, Gott ändert sich nicht. Es gilt für immer, von Gott kommt nur Gutes, weil Gott gut ist. Doch von Anfang an der Menschheitsgeschichte wollte der Teufel die Menschen von dieser Wahrheit abbringen. So versuchte der Teufel Adam und Eva bereits im Garten Eden einzureden, dass Gott es nicht gut mit ihnen meint, dass er ihnen sogar Gutes vorenthält, wenn er ihnen verbietet, von der Frucht des verbotenen Baumes zu essen. Aber war das wirklich die Absicht Gottes? Ging es ihm wirklich darum, Adam und Eva was Gutes vorzuenthalten? Der Teufel versuchte damals und er versucht bis heute, Gottes Gutsein in Frage zu stellen. Und es gelang ihm, Adam und Eva zum Zweifeln zu bringen, denn dann hatte er leichtes Spiel, sie zu verführen, und sie ließen sich ja darauf ein. Das Problem ist aber, anders als Gott ist der Teufel nicht gut und er meint es auch nicht gut mit uns, selbst wenn er uns erstmal da hinlocken möchte. Er meinte es nicht gut mit Adam und Eva, wie sich ganz schnell nach ihrem Fall zeigen sollte. Satans Ziel ist, Misstrauen Gott gegenüber zu sehen, um uns damit dann zur Sünde zu verführen, mit dem Endziel, uns unter seine Herrschaft zu versklaven. Wenn wir uns anschauen, wie Gottes Herrschaft aussieht, dann sehen wir, dass seine Herrschaft von Frieden, von Freude, von Hoffnung, von Leben geprägt ist. Alles Dinge, die wir erleben können, wenn wir dicht, wenn wir nah an Gott dran sind und an ihm dranbleiben. Doch die Herrschaft von Satan, die ist geprägt von Unfrieden, Freud und Hoffnungslosigkeit sowie Tod. So beschreibt es die Bibel, so erlebe ich das in meinem Leben, wenn ich wieder mal die dumme Entscheidung getroffen habe, Gott nicht zu vertrauen. Wenn ich angefangen habe, wieder neu an seinen Geboten zu zweifeln und dann meine eigenen Wege gegangen bin. Das Problem ist, wenn wir an Gottes Gutsein und seiner Liebe zu uns zweifeln, dann hält uns nichts mehr bei Gott. Dann gehen wir unsere eigenen Wege. Wir entfernen uns dann von der Quelle des Lebens. Eine aus meiner Sicht eher schlechte Entscheidung. Weil wo gehen wir hin, wenn wir dann durstig sind? Ob wir uns von der Quelle des Lebens entschieden haben. Wir suchen andere Quellen auf, die aber nicht sättigen, die uns nicht gut tun. Ich weiß, dass es Umstände gibt, in denen es so aussieht oder es sich auch so anfühlen kann, als habe Gott uns übersehen, verlassen, im Stich gelassen. Wo wir zu Gott rufen, aber irgendwie scheint Gott nicht zu hören oder er antwortet nicht. Wo wir ihn bitten, einzugreifen, aber irgendwie tut er es nicht. Glaub mir, ich kenne die Situation. Ich kenne den Schmerz und den Schrei der Verzweiflung. Gott, warum greifst du nicht ein? Warum veränderst du die Situation nicht? Solche Situationen sind, wie gesagt, auch diese T-Kreuzungen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, zwei Wege, zwei Richtungen, in denen wir hier laufen können. Wir können Gott vertrauen und zu ihm laufen, auch wenn wir ihn gerade nicht verstehen. Oder wir können Gottes Gutsein anzweifeln und uns dann enttäuscht von ihm abwenden und von ihm weglaufen. Gott will Ersteres. Der Teufel will Zweiteres. In diesen Momenten braucht es, wie gesagt, diese Entscheidung. Eine Entscheidung, die eben nicht auf Gefühlen basiert, sondern eine Entscheidung, die sich auf die Grundlage des Wortes Gottes stellt. Dass ich trotz all meinem Zweifel, meinem Ärger, meiner Enttäuschung, die ich gerade Gott gegenüber verspüre, mich trotzdem entscheide, an Gott festzuhalten, Gott zu glauben, Gott zu vertrauen, dass er ein Gott ist, der es gut mit mir meint, der gute Gedanken, gute Pläne für mein Leben hat, auch wenn ich das gerade nicht sehen, nicht spüren, nicht erleben darf. Mich dafür zu entscheiden, an Gottes Gutsein festzuhalten, heißt nicht, dass ich nicht ehrlich vor Gott sein darf. Ich sage öfters mal, Gott, ich bin enttäuscht und ich verstehe dich nicht. Ich hätte es mir anders gewünscht, anders geplant, aber ich will dir vertrauen, hilf mir, dir zu vertrauen und an dir festzuhalten. Und wenn ich das mache, auch so ehrlich mit Gott bin, mein Herz vor Gott ausschütte, dann erlebe ich eigentlich fast immer, wie irgendwie Gott mit seinem Frieden antwortet und mich mit seinem Frieden füllt. Und das ist ein Frieden, der mitten in der Umständen, in Umständen erfahrbar ist. Dann ändern sich die Umstände zwar nicht, aber dieser Friede wird für mich erfahrbar. Und ganz ehrlich, das ist doch das, was ich in diesen Umständen am meisten brauche. Nicht, dass ich die Umstände sofort in allem ändern, aber dass ich Frieden habe, dass ich innerlich zur Ruhe komme. Rick Warren, einer meiner Lieblingsprediger, hat einen provokanten, aber wahren Satz gesagt. Das ist wirklich provokant. Aber ich bin überzeugt, dass er recht hat. Er sagt, God is more interested in your character than your comfort. God is more interested in making your life holy than he is in making your life happy. Mal übertragen ungefähr, würde das übersetzt heißen, Gott interessiert sich mehr für deinen Charakter, dich in deinem Charakter zu verändern, als für deine Annehmlichkeiten, also dir alles leicht und möglichst bequem zu machen. Gott ist mehr daran interessiert, dein Leben heilig zu machen, als dich glücklich zu machen. Denn der Lohn für unsere Heiligkeit, der erwartet uns im Himmel und ist dort von ewiger Dauer. Das heißt, wenn er hier an uns arbeitet und es hier Schmerzen mit sich bringt, oder wir verändert werden, mehr in das Ebenbild von Jesus kommen, dann ist da ein Lohn, der in der Ewigkeit auf uns wartet und davon ewiger Dauer ist. Sein großes Ziel ist, das macht sein Gutsein aus, dass er uns Jesus ähnlicher machen will. Und deshalb lässt er, glaube ich, manchmal Dinge zu, aber nicht, weil er nicht aufgepasst hat oder ich ihm nicht wichtig bin oder um dich zu bestrafen, sondern einfach, um sich erfahrbar zu machen als der Gott, der er ist und dich nach dem Bild Jesu zu formen, dich für die Ewigkeit und den Lohn der Ewigkeit vorzubereiten. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass man erst viel später erkennt, wozu Dinge oder Situationen gut oder nötig waren, dass man an den Schwierigkeiten und Herausforderungen gewachsen und gereift ist. Und dass man eben Gott erlebt hat, wie man ihn nur erlebt, wenn man ganz unten war. Ich glaube, Gott macht sich im Leid so erfahrbar wie, wie in kaum einer anderen Situation. Und dass man erlebt, dass das, was Gott von seinem, über sich in seinem Wort sagt, auch wirklich wahr ist. Umstände haben das Potenzial, uns in die Arme Gottes zu treiben, wo wir ihn erleben können, eben mit Trost, Halt und Kraft. Sie haben aber genauso auch das Potenzial, uns von Gott wegzutreiben, weg von der Quelle des Lebens, diese T-Kreuzung. Deshalb möchte ich uns einladen, deshalb bringe ich mit euch und mir selber, dass wir immer wieder die Entscheidung treffen, diese Entscheidung für unser Leben zu treffen, eben in allen Umständen zu glauben, dass Gott gut ist und dass er es gut mit mir meint. Um an ihm dran zu bleiben, in seiner Nähe zu bleiben, um zu erleben, dass er mich durchträgt, mitträgt, für uns trägt. Entscheide dich für ein Leben mit Gott und glaube, dass Gott gut ist und er es immer gut mit dir meint. Die zweite Entscheidung lautet, diesem guten Gott zu vertrauen, indem du ihm gehorsam bist. Die zweite Entscheidung basiert eigentlich auf der ersten, die wir uns eben angeschaut haben. Warum soll ich Gott vertrauen und ihm gehorchen, wenn sich das unbequem, anstrengend und auf den ersten Blick vielleicht auch nicht so verständlich oder sinnvoll erscheint? Die Antwort basiert auf der ersten Entscheidung. Die Antwort lautet, weil ich weiß, dass Gott gut ist und dass er es in allem gut mit ihr meint. Dass es mir besser geht, wenn ich mich ihm anvertraue, als wenn ich mich mir selber anvertraue. Es geht dir besser, wenn du dich Gott anvertraust, als wenn du dich dir selbst anvertraust. Schauen wir nochmal den Bibeltext aus 5. Mose 30. Und nun hört gut zu. Heute stelle ich euch für die Entscheidung, zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod zu wählen. Ich fordere euch auf, liebt den Herrn, euren Gott. Geht den Weg, den er euch zeigt und beachtet seine Gebote, seine Weisungen und Ordnungen. Anders gesagt, sagt Mose hier, gehorcht Gott. Dann werdet ihr am Leben bleiben und zu einem großen Volk werden. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen in dem Land, das ihr jetzt einnehmen wollt. Mit diesem Begriff Gehorsam haben wir ja häufig so unsere Probleme. Wir verbinden damit Enge und Zwang, Druck, vielleicht auch Unmündigkeit. Und wir haben ein Problem, weil wir Menschen freiheitsliebend sind. Und eigentlich wollen wir keine Einschränkungen oder Vorschriften von irgendjemandem. Doch wer Gott wirklich kennt, der weiß, dass Gehorsam Gott gegenüber nicht Knechtschaft, sondern Freiheit, Leben bedeutet, dass wir gewinnen, statt zu verlieren. Gottes Gebote sind ja nicht dazu gedacht, unser Leben anstrengend zu machen, sondern unser Leben zu schützen und Leben zu stiften. Das muss ich verstehen. Auf den Wahrheitsgehalt dieser Aussage muss ich vertrauen. Wir starten nächste Woche in eine Predigtreihe über die 10 Gebote und wir werden feststellen, dass es zu Recht heißt 10 Gebote und nicht 10 Verbote. Denn Gott will nicht verbieten, sondern Leben stiften. Er will, dass Leben gelingt und er tut es, wenn wir uns in gewisse Spielregeln halten, die er als Schöpfer, als Macher dieser Welt aufgestellt hat. Durch meinen Sohn Philipp tauche ich gerade so richtig zum ersten Mal so richtig in die Welt des Fußballs ein. Eine mir vorher eher unbekannte Welt. Ich komme ja aus dem musischen Hintergrund, habe nicht so viel Sport gemacht oder im Vereinswesen zu tun gehabt, aber Philipp spielt jetzt in einem Lüneburger Fußballverein und ich tauche dann eine ganz neue Welt ein, die sich mir da aufschließt. Aber ich beobachte schon bei den Kleinkindern die Tatsache, dass für sie das Fußballspiel eigentlich dann erst richtig Spaß macht, wenn es dieses fest abgegrenzte Fußballfeld gibt, wenn es bestimmte Regeln gibt, an die sich alle halten und am meisten noch, wenn es jemanden gibt, möglichst jemand Älteres, der so ein bisschen darauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden. Und man kann wunderbar beobachten, wie Streit und Chaos passiert, wenn das Spielfeld nicht klar ist, wenn die Spielregeln nicht eingehalten werden und wenn kein Schiri da ist, der entscheidet, wann ein Elfmeter ist oder wann ein Ball im Aus war. Und da habe ich gedacht, ja, genau so ist es mit uns Menschen auch. Das Leben, das Gott gegeben hat in dem Rahmen, ist nur dann erfüllend, macht Spaß, gelingt, wenn wir uns an den Rahmen halten, den Gott gegeben hat, wenn wir nach seinen Regeln spielen und wenn wir ihn haben, der Orientierung gibt und sagt, wo es lang geht. Deshalb sehnt sich Gott nach unserem Gehorsam, aber nicht einem Gehorsam per se, sondern nach einem Gehorsam, der darauf basiert, dass ich ihm folge, eben weil ich ihn kenne, weil ich ihn liebe und weil ich weiß, dass er es gut mit mir meint, eben weil ich ihm vertraue. Am Gehorsam zeigt sich ja, ob wir einen Lippen- oder ob wir einen Herzensglauben haben. Ich kann sagen, mit meinen Lippen bekennt, dass ich an Gott glaube, aber mit meinem Leben zeige ich, ob ich wirklich glaube, ob ich Gott vertraue, weil das ist ja Glauben. Glauben heißt zu vertrauen. Denn wenn ich Gott vertraue, dann gehorche ich ihm. Und wenn ich nicht gehorche, dann sage ich eigentlich mir und auch zu anderen, das, was Gott hat und was er will, das ist nicht gut. Das ist nicht ausreichend für mich. Wir sagen damit eigentlich, Gott ist nicht gut. Denn ich kann ihm nicht für mein Glück vertrauen. Ich muss selbst für mich sorgen. Gott reicht nicht aus. Und wenn ich das glaube, dann ist es für mich eigentlich total egal, was hier in der Bibel drin steht. Weil dann denke ich, dass ich allein weiß, was gut für mich ist. Dann vertraue ich nicht mehr in sein Spielfeld, sondern ich entscheide selbst, was gut für mich ist. Gott ist Gehorsam wichtig. In 1. Samuel 15, Vers 2 sagt Gott, mir ist Gehorsam wichtiger als eure Opfer, die ihr bringt. Gott will Beziehung, unser Vertrauen und nicht, dass wir etwas für ihn tun, weil man das so macht. Oder damit wir etwas für ihn tun, damit wir von ihm was bekommen. Oder damit wir etwas, weil wir etwas tun, um unser schlechtes Gewissen zu befriedigen. Oder ja, weil mir das gerade passt, ja, kann ich mitgehen, Gott ist schon gut so. Ich glaube, manchmal prüft Gott auch unseren Gehorsam, weil er wissen will, vor allem will er, dass wir wissen, wo wir wirklich stehen. Ob wir Gott vertrauen und wirklich an ihn glauben. Gehorsam muss schon im Kindesalter gelernt werden. Da beginnt es ja, dass wir Gehorsam lernen und verstehen, was Gehorsam ist. Ich weiß, hier sitzen nicht mehr ganz so viele junge Eltern, aber es ist mir trotzdem wichtig zu sagen, liebe Eltern, warum es so wichtig ist, dass eure Kinder euch gehorchen oder Gehorsam lernen, hat einfach diesen ganz einfachen Hintergrund. Wenn unsere Kinder, wenn eure Kinder euch nicht gehorchen, euch nicht als Autorität im Leben anerkennen, warum sollten sie später Gott gegenüber gehorsam sein? Mit dem Gehorsam, den wir zu Hause trainieren, bereiten wir letztendlich die Herzen unserer Kinder für den Gehorsam Gott gegenüber vor. In der Eltern-Kind-Beziehung lernen die Kinder etwas für später, für ihre Gott-Mensch-Beziehung. Dass Gott wie die Eltern kein Despot ist, sondern jemand, der uns liebt, der es gut mit uns meint und dem deshalb vertraut werden kann, dem deshalb gehorcht werden soll, in dem Wissen, das, was Gott vorgibt, das ist gut, das gibt meinem Leben Orientierung. Das hilft mir. Liebe Eltern, bitte verpasst es nicht, die Herzen eurer Kinder vorzubereiten für ihre Beziehung, die sie mit Gott eingehen. Das ist unsere Verantwortung als Eltern, diesen Teil mitzuleisten. Gehorsam ist ja nicht immer leicht. Gehorsam kommt auch nicht natürlich. Das merken wir bei den Kindern, das merken wir bei uns auch. Gehorsam ist immer eine Entscheidung. Weil wir uns oft nicht danach fühlen, gehorsam zu sein. Es bleibt eine Entscheidung. Deshalb bin ich so dankbar für Verse wie Philipper 2, Vers 13, wo es heißt, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Dieser Vers erinnert uns daran, dass Gott ein Interesse hat, uns zu helfen, dass wir gehorsam sein wollen und wir das dann auch sind. Und das begeistert mich an Gott. Gott kommt nicht mit dem moralischen, sagst du jetzt streng dich an, du musst mehr gehorsam sein, sondern Gott sagt, ich biete mich dir an. Ich biete dir an, dein Herz zu verändern, dass du gehorsam sein willst und es dann auch bist. Das ist das Evangelium, dass nicht wir aus eigener Kraft irgendwas machen, sondern dass wir uns Gott ausliefern. Dass wir, wie Jesus sagt, selig sind, die geistlich arm sind. Er meint, damit selig sind die, die erkennen, Gott, ich habe gar nichts zu bringen. Wenn du mir nicht hilfst, kann ich gar nichts. Aber Gott lädt uns ein, das ist unsere Verantwortung, zu sagen, Gott, mach mich willig. Mach mich willig, dass ich dir gerne gehorche und das umsetze, dass ich das will, was du willst. Ich erlebe das bei mir immer wieder und bin immer wieder neu baff, dass Gott sich da zu seinem Wort stellt, dass er das Wollen schenkt. Aber es ist wiederum meine Entscheidung, meine Verantwortung zu Gott zu sagen, mach mich willig. Gott gehorsam zu sein, bringt Leben. Deshalb entscheide dich für das Leben. Wähle Glück und nicht Fluch. Wähle das Leben und nicht den Tod, indem du dich entscheidest, Gott zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Und die dritte, die letzte Entscheidung, mit der ich heute Morgen mit euch ringen möchte. Entscheide dich, dir ein weiches Herz zu bewahren, dein Herz vor Bitterkeit zu schützen, indem du deinen Schuldigern vergibst. Kaum etwas raubt so viel Leben und Lebensfreude wie Bitterkeit. Bitterkeit entsteht aufgrund einer hässigen oder gemeinen Bemerkung des Partners oder von Arbeitskollegen. Das Gefühl, von meinem Gegenüber nicht verstanden zu werden. Der Schmerz, dass mich niemand sieht oder mich in meiner Not wahrnimmt. Wenn sich keiner bei mir meldet oder nicht das sieht, was ich leiste, ich für meinen Einsatz nicht honoriert werde, das Gefühl, ausgenutzt zu werden. Aber nur ein paar Beispiele, die ich uns mitgebracht habe, wie leicht Bitterkeit entstehen kann. Bitterkeit ist eine Verhärtung meines Herzens, wenn eine Verletzung, die ich erfahren habe, wie eine Wunde ist, die nicht heilt, die nicht Heilung erfährt. Und deshalb stehen wir alle in der Gefahr, ein hartes Herz zu bekommen, wenn wir mit Verletzungen eben nicht so umgehen, wie Gottes Wort uns anweist und heil werden. sag's gleich mal frei raus, der wichtigste Schritt im Heilungsprozess ist eben, meinem Schuldiger zu vergeben. Ich sage nicht, dass das der erste Schritt ist, denn der erste Schritt ist ja überhaupt wahrzunehmen, dass ich verletzt bin und mir einzugestehen, was das auch mit mir gemacht hat, was mit mir gemacht wurde. Aber Vergebung bleibt der zentrale und wichtigste Schritt. Denn nur Vergebung führt dazu, dass die Bitterkeit und die Härte in meinem Herzen anfängt zu schmelzen. Und so schütze ich mich davor, mit einem harten Herzen herumzulaufen, wenn ich immer wieder bereit bin, meinen Schuldigern zu vergeben. Ich habe uns mal ein paar Hinweise auf Bitterkeit in unserem Leben mitgebracht und vielleicht entdeckst du dich da wieder, dann geh dem nach. Hinweise auf Bitterkeit in unserem Leben, das können sein Ärger und Wut in mir, die ich nur schwer kontrollieren kann. Meistens sitzt da eine Verletzung in mir, da ist eine Bitterkeit, die noch nicht geheilt ist und ich bin ärgerlich und wütend, bin sehr schnell ärgerlich und wütend. Hartherzigkeit, wenn mir das Mitgefühl und auch das Verständnis für andere fehlt. Zynische oder schnippische Bemerkungen, die über meine Lippen kommen, weisen auf eine Verletzung und auf eine Bitterkeit in meinem Leben hin. Viele kritische und wenig konstruktive Beiträge, die ich von mir gebe. Unzufriedenheit oder Freudlosigkeit, wenn ich mich immer mehr zurückziehe. Wenn ich bestimmte Menschen meide, dann haben wir so schöne Erklärungsmuster, warum wir denn meinen, die zu vermeiden. Aber eigentlich weist es darauf hin, dass da eine Bitterkeit, eine Unvergebenheit in meinem Leben ist. Wenn ich das Verlangen habe, schlecht über Personen, Orte oder Institutionen zu reden. Na, die Bibel sagt schon, wovon wir reden, zeigt, was in unserem Herzen ist. Oder wenn ich bestimmte Dinge meiner Vergangenheit nicht loslassen kann. Gibt sicher noch mehr, aber das sind Punkte, die ich bei mir entdecke, die ich in der Bibel finde, die mir in der Seelsorge begegnen. Und wir merken, Bitterkeit offenbart sich am ehesten in der Härte meines Verhaltens, aber auch in meiner Sprache. Das sind so Merkmale. Und das Problem ist, meistens sind wir selber, bin ich blind für meine eigene Bitterkeit, aber die Menschen um mich herum, die bemerken sie. Denn die sind ja auch diejenigen, die meine Bitterkeit und Härte abbekommen. Sich ein weiches Herz zu bewahren, das Freude am Leben und an Menschen hat, hat eben damit zu tun, dass ich mein Herz vor Bitterkeit schütze. Und das tue ich, indem ich darauf achte, denen zu vergeben, die mir wehgetan haben, die mich verletzt haben. Deshalb sagen wir im Sozo, ist Vergebung der Schlüssel aus dem Gefängnis meiner Bitterkeit. Egal, wie lange ich schon im Gefängnis sitze. Ein weiser Seelsorger hat mal diesen Satz gesagt, Vergebung ist Gottes Arznei für verletzte Seelen. Und wenn ein Arzt uns Medizin oder eine Anwendung verschreibt, dann hören wir in der Regel doch auch auf den Arzt und tun das, was er sagt. Wie viel mehr sollten wir auf Gott hören, der von sich sagt, ich bin der Herr, euer Arzt. Und der uns sagt, seine Medizin für Bitterkeit, für Hartherzigkeit ist den Prozess der Vergebung zu gehen. In dem Wort vergeben steckt ja das Wort geben drinne. Wenn wir nicht vergeben, dann tragen wir eine Last, die Last der Verletzung, auch die Last des Unrechts, das uns angetan wurde, mit uns herum. Aber Jesus will, dass wir die Last loswerden, dass wir befreit leben. Und das geschieht, wenn wir vergeben, das heißt, wenn wir ihm diese Last abgeben, weggeben, an Jesus abgeben, was wir mit uns tragen, an Schmerz und Ärger über den anderen, auch das, was wir anderen hinterhertragen. Wenn du merkst, dass es Verletzung oder Bitterkeit in deinem Leben gibt, die du mit dir herumträgst und von der du nicht frei wirst, dann lade ich dich ein, dann ermutige ich dich, in unserer Gemeinde ein Sozo zu machen. Sozo ist ein Seelsorgeansatz, den wir in der Gemeinde gerade ganz neu aufgebaut haben und gerade für Bitterkeit und Hartherzigkeit und auch diesen Prozess herauszufinden, warum bin ich so und was steckt dahinter, ist Sozo so ein tolles, wunderbares Instrument, mit dem man dieses Thema bearbeiten kann. Ich mache dir Mut, das anzugehen, um ins Leben zurückzukommen. Gerade wenn man das Gefühl hat, ich kann nicht vergeben. Was steckt dahinter? Wenn es dir so geht, dann mach ein Sozo und werde frei. Gerade ihr schon länger Christ seid oder schon länger in Gemeinde unterwegs seid, ihr habt viel miterlebt. Wenn man viel miterlebt hat, dann gibt es auch eine Reihe von Enttäuschungen, die man mit Gott oder mit Gemeinde oder mit Menschen in der Gemeinde erlebt hat. Das sind Verletzungen, die auf dem Weg passiert sind. Und manchmal sind wir uns denen bewusst, manchmal sind wir es aber auch gar nicht so bewusst. Manche Dinge haben wir aufgearbeitet, wir konnten Konflikte klären und bereinigen und alles gut. Aber meine Erfahrung ist, was ich beobachte, dass langjährige Christen oft auch langjährige Verletzungen mit sich herumtragen, die nicht aufgearbeitet haben. Das sind Wunden, die über die Jahre liegen geblieben, ignoriert, übergangen wurden. Aber diese Art von Wunden heilen nicht von alleine. Das ist eine Art von Wunden, die gereinigt, wo Vergebung geschehen muss, wo göttliche Heilung reinkommen muss. Und wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, dann lade ich dich ein, frag doch Gott mal, ob es Dinge oder Personen in deinem Leben gibt, über die du über die Jahre bitter geworden bist, ob es da Wunden gibt, die noch nicht geheilt sind. Geh darüber nicht hinweg. Nimm dir Zeit, du bist wichtig genug, diese aufzuarbeiten, dass sie heil werden. Denn ungeheilte Beziehungen, ungeheilte Wunden halten dich davon ab, in völliger Freiheit und Freude zu leben. Aber das ist, was Gott für dich will. Leben in Fülle, in der Freude, die er hat. Deshalb triff die Entscheidung, dir in allen Bereichen ein weiches Herz zu bewahren. Hab den Mut, Schritte zu gehen, die dran sind. Wir merken oft, auch diese dritte Entscheidung basiert eigentlich auf der vorherigen. Wenn ich mich entscheide, Gott zu vertrauen und gehorsam zu sein, weil er gut ist, was die erste Entscheidung war, dann bin ich gehorsam, wenn Gottes Wort sagt, vergib denen, die dich verletzt haben, so wie Christus dir vergeben hat. Zig Bibelstellen fordern uns ja auf, zu vergeben. Vergebung ist also eine Entscheidung, eine Sache des Willens. Und Gott fordert uns dazu auf, selbst wenn sich Vergebung immer ja auch unfair anfühlt. Aber wie gesagt, verletzt werden wir immer wieder. Deshalb kommen wir nicht drum rum, immer wieder zu vergeben, um uns ein weiches Herz zu bewahren. Was für eine Ausstrahlungskraft haben wir als Christen, wenn wir bekannt sind, dass wir weiche Herzen haben? Dann sind wir Menschen, mit denen man gerne zusammen ist. Dann sind wir Menschen, vor denen man sich nicht fürchtet. Was für ein Zeugnis. Also nicht nur um deinetwillen, sondern um das Reich Gottes willen. Lass uns ein weiches Herz bewahren, das für unseren Gott schlägt. Abschließend, es gibt etwas, das alle diese drei Entscheidungen gemeinsam haben. Das Wort Gottes und Gemeinschaft. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir brauchen die Bibel, um Gott kennenzulernen, wer er ist und was sein Wesen ist. In den Geschichten und in den Briefen in der Bibel, da erkennen wir, dass Gott allein gut und vertrauenswürdig ist. In der Bibel erfahren wir, was sein lebensbejahender Wille für uns ist, damit unser Leben gelingt. Wir erfahren, was die Spielregeln sind, damit das Spiel Spaß macht, damit es gelingt. Wie wir ein Leben führen können, das Gott segnet und gedeiht. Deshalb lies die Bibel, um zu erkennen, wer Gott ist und was er für dich hat, um in deiner Liebe, Ehrfurcht und Anbetung zu wachsen. Ich habe letzte Woche angefangen, das Matthäus-Evangelium wieder von vorne zu lesen. Man ist immer wieder überrascht und ich bin begeistert, wie Gott einem Dinge zeigt und einen letztendlich ins Leben ruft, weil man Dinge erkennt, denkt, ja Gott, das ist eigentlich, was du für mich hast. Und wenn ich mich daran orientiere, das bedeutet Leben für mich. Kann ich als Theologe die Bibel schon lange genug kennen und immer wieder brauche ich es, die Bibel in die Hand zu nehmen, täglich, um darin zu lesen, um Orientierung zu bekommen. Und das ist super. Wir brauchen das Wort Gottes. Deshalb lies im Wort Gottes. Und wir brauchen Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern. Andere Christen, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind, die uns anfeuern und wir sie. Die uns tragen und aufhelfen, wenn wir gefallen sind, so wir sie aufheben oder tragen, wenn sie unsere Kraft brauchen. Wir brauchen Menschen, an denen wir uns reiben. Gemeinde ist nicht der Ort von Friede, Freude, Eierkuchen. Gemeinde ist Trainingsfeld, wo wir aneinander reifen dürfen. Das ist schwierig. Ja? Manchmal denken wir, es darf in der Gemeinde keine Konflikte geben. So ein Quatsch, wo steht das? Was in der Bibel steht, ist, wie wir mit diesen Konflikten umgehen sollen. Wir kommen doch nicht zusammen und sind heiliger, als wir es sonst sind. Wir bringen uns doch mit. Und Gott weiß das. Und wir brauchen einander, um uns hier zu schleifen, weil wir wissen, wie das dann gemeinsam gehen kann, wie der Prozess aussieht. Ist nicht immer angenehm, ist nicht schön. Wenn ich es vermeiden kann, vermeide ich das auch. Aber Gemeinde darf auch ein Ort sein, wo man sich streitet, wo man verletzt wird und dann lernen darf, was es bedeutet zu vergeben. Auch das muss man ja irgendwo lernen. Und warum nicht hier in der Gemeinde damit starten? Wir brauchen Menschen, die uns liebevoll korrigieren, uns auf den rechten Weg zurückbringen, uns manchmal auch den Kopf waschen und wir dürfen das dann auch mal bei anderen machen. Was ich sagen will, ist, wir brauchen einander. Männer, wir brauchen einander, um Männer nach dem Herzen Gottes zu sein. Frauen, ihr braucht einander, um Frauen nach dem Herzen Gottes zu sein. Wir Männer kämpfen die Kämpfe, die wir haben, weil wir um diese Kämpfe wissen. Ihr Frauen, ihr kämpft eure Kämpfe, um die ihr wisst, die ihr als Frauen habt. Wir brauchen einander. Das war von Anfang an Gottes Plan, in Gemeinschaft das Leben und die Nachfolge zu bestreiten. Deshalb, wir brauchen die Bibel als Wort Gottes, weil wir da den Rahmen bekommen. Und wir brauchen einander für die Nachfolge. Deshalb, wenn wir diese drei Entscheidungen treffen, nehmen wir die Dinge noch hinzu. Der Teufel will uns immer isolieren, Gott will uns immer integrieren. Der Teufel will uns immer isolieren und Gott will uns immer integrieren in Gemeinschaft. Warum lohnt es sich, diese Entscheidung zu treffen, in allen Umständen zu glauben, dass Gott gut ist und der es gut mit dir meint? Diesem Gott zu vertrauen, indem du ihm gehorsam bist. Sich ein weiches Herz zu bewahren, dein Herz vor Verbitterung zu schützen, indem du deinen Schuldigern vergibst. Warum lohnt es sich? Aus dem einen Grund, weil unser Gott in Jesus Christus eine Entscheidung für dich und mich getroffen hat. Weil Gott eine Entscheidung für uns getroffen hat, dürfen wir diese drei Entscheidungen für ihn treffen. Weil wir wissen, dass er sich entschieden hat, immer bei uns zu sein, den Bund einzuhalten, den er in der Taufe mit uns geschlossen hat, uns treu zu sein, selbst wenn wir untreu sind, uns zu segnen, damit unser Leben gelingt und wir in dieser Welt ein Segen sein können. Deshalb lasst uns diese drei Entscheidungen für unser Leben treffen. Aber nicht nur um unseretwillen, sondern auch für den, der uns geliebt, der uns gerettet und der uns geheiligt hat und der weiter dran ist, uns seinem Sohn immer ähnlicher zu machen. Zu dem, der mit uns sein Reich bauen will. Amen. Ich weiß, dass wir heute eine Schwarzbrotpredigt. Aber ich weiß, dass es drei so wichtige Entscheidungen sind. Und ich lade uns ein, in der Zeit der Besinnung irgendwie mit Gott nochmal ins Gespräch zu kommen über diese Fragen. Gott, gibt es einen Bereich, wo ich heute umkehren muss? Hatte im Gebet heute Morgen ein starkes Gefühl, dass Gott heute überführen möchte. Und wenn Gott überführt, dann nicht, um uns bloßzustellen, sondern Überführung ist eigentlich immer das Rufen an sein Herz ran, Dinge loszulassen, die uns von Gott fernhalten. Dass du dich oder Gott fragst, Gott, welche Entscheidung soll ich heute neu treffen? Welche Entscheidung will ich heute neu treffen? Vielleicht neu zu glauben, mich dafür entscheiden, dass Gott gut ist und dass er es gut mit mir meint und ich deshalb mich immer wieder auf den Weg zu ihm mache. Diesem Gott zu vertrauen und gehorsam zu sein. Oder ist es dran, dir ein weiches Herz zu bewahren und du merkst, okay, es ist dran, für mich Schritte zu gehen, zu vergeben. Und eine Zeit haben, wo wir einfach ein bisschen leise Musik hören und einfach darüber mit Gott ins Gespräch kommen oder selbst nochmal nachdenken. Und ich schließe dann die Zeit im Gebet ab. Gott, du bist ein so guter Gott, der uns ins Leben ruft, der Leben für uns hat. Gott, ich staune mal wieder über deine Treue, deine Liebe in meinem Leben, wo ich von dir weglaufe, wie du nachgehst an meine Herzenstür klopfst, mich einlädst, zurückzukommen. Danke, dass du Beziehung liebst, dass du uns Freiheit gibst, uns zu entscheiden. Du ringst um unsere Liebe, du ringst um das Leben, das du für uns hast, den Segen. Du möchtest, dass wir selbst in Fülle leben, um diese Fülle auch nach außen zu tragen und an andere weiterzugeben, dass sie erkennen, wer ist die Quelle. Er ist derjenige, der unser Leben so reich und lebendig macht. Danke für die Wahrheit, die wir uns heute Morgen anschauen dürfen, Wahrheiten aus deinem Wort. Danke, dass sie uns aufzeigen, Gott, wer du bist und wie du bist und was du für uns hast und dass es gut ist, dir zu vertrauen. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns nachgehst, wo du heute vielleicht bei uns Dinge ans Licht gebracht hast, wo uns vielleicht auch noch der Mut fehlt, Dinge anzugehen oder auch die Fragen, ja, wie kann das denn aussehen? Danke Gott, dass du unser guter Hirte bist, dass du der Hirte von jedem Einzelnen bist und dass du jeden Einzelnen führen möchtest, wenn wir dich darum bitten, uns zu führen. Danke, dass wir bitten dürfen, dass du unser Wollen und Vollbringen, dass du das in uns wirkst. Was für eine Gnade, Gott, dass du nicht von uns forderst, was wir selbst nicht bringen können, sondern du willst uns befähigen. Wo wir unsere Hand nach dir ausstrecken, da dürfen wir wissen und glauben, du greifst mit beiden Armen nach uns, um uns zu halten und zu dir zu ziehen. Bitte Gott, dass du uns hilfst, gute Entscheidungen 2019 zu treffen, Entscheidungen fürs Leben, Entscheidungen für dich, für dein Reich. Dass wir dich immer mehr kennen, dich immer mehr lieben, dir immer mehr vertrauen. Du bist so gut und dein Wort ist so gut. Danke, dass wir da heute Morgen eintauchen durften. Segne uns. Amen.